Moin zusammen. Schön, dass wir diesen Gottesdienst zusammen feiern können. Und ja, Jens Schnack hat eben schon gesagt, Jahreswechsel hat viel auch so mit Reflexion zu tun, mit Rückblick, mit Vorausschauen, mit Überlegen, was liegt vor mir, was liegt hinter mir. Und so ein Jahr ist oft verbunden mit beidem, mit Höhen und mit Tiefen. Also wenn man so zurückschaut. Ich kann zumindest in fast jedem, konnte jedes Jahr fast, das, auf das ich zurückgeguckt habe, beides finden. Mal mehr von dem einen, mal mehr von dem anderen. Und ich finde es schön, dass das in der Bibel genauso aussieht, dass in der Bibel auch von Höhen und von Tiefen die Rede ist. Die Bibel beschönigt nicht alles, macht nicht alles rosarot, glaub an Gott und alles ist gut, sondern die redet auch von den schwierigen Punkten. Und auch in der Bibel gibt es viele Stellen, wo diese guten und schlechten Sachen, diese schweren und leichten Sachen sich ja unmittelbar abwechseln, wo die dicht beisammen liegen. Und ich finde, das macht die Bibel unglaublich lebensnah. Und auch im Umfeld der Textstelle, um die es heute geht, Jens Schnack hat eben schon gesagt, die Jahreslosung, beziehungsweise den ganzen Text, in dem die steht, habe ich mir Gedanken drüber gemacht. Auch im Umfeld dieser Textstelle ist es so, dass sich Höhen und Tiefen abwechseln. Gerade hatte ein Teil der Jünger ein Riesen-Highlight erlebt. Petrus, Johannes und Jakobus, also so dieser etwas engere Kreis um Jesus herum, die waren mit Jesus auf einen Berg gestiegen. Also eine schöne Wanderung vielleicht, aber das eigentlich Entscheidende passierte oben auf dem Berg. Da hatten sie nämlich ein ganz besonderes Erlebnis. Sie hatten eine Erscheinung, in der Mose und Elia auftauchten, also die beiden großen Männer des jüdischen Glaubens, die beiden großen Männer Gottes. Und die führten ein Gespräch mit Jesus. Und alles ist umgeben von so einem sonderbaren und wunderbaren Glanz, von einem hellen Licht, die sogenannte Verklärungsgeschichte. Und es muss ein ergreifender Moment gewesen sein. Petrus will den Moment gerne festhalten. So in seinem Überschwung, den Petrus ja oft hat, schlägt er direkt vor: Lasst uns hier bleiben, lasst uns unsere Zelte aufschlagen, lasst uns, wie Luther übersetzt, Hütten bauen. Eigentlich ein bisschen egoistisch von Petrus. Er will in diesem besonderen Moment stehen bleiben. Was mit den anderen ist, die unten am Fuß des Berges ist ihm erstmal völlig egal. Er will die Situation festhalten. Er will sie behalten. Die tolle Stimmung dieser besonderen Gottesbegegnung genießen. Hier gefällt es mir, hier bleibe ich. Bitte nichts ändern an der Situation. Wir wollen ungestört und alleine diesen Moment mit Jesus, Elia und Mose genießen. Anstatt die Verklärung als Kraftquelle zu nutzen, als Motivation, neue Lust darauf zu bekommen, anderen von diesem besonderen Jesus weiterzusagen, wird Petrus bequem. Schnell noch eine Hütte bauen, das Gemeindehaus renovieren und dann wollen wir uns aber auch hinsetzen und unter uns bleiben. Vielleicht geht es uns da manchmal ähnlich wie Petrus. Wir wollen den Gottesdienst oder den Hauskreis oder die Bibelstunde so haben, dass sie uns Spaß machen und dass wir uns wohlfühlen. Wir wollen, dass Gott uns dort gut tut, dass wir dort auftanken können. Und das ist ja erstmal auch gar nicht verkehrt. Gott will uns ja begegnen. Er will uns gut tun. Er will uns ausstatten mit seinem Heiligen Geist und mit seiner Kraft. Aber Gottes Begegnung oder Gottesdienst ist eben mehr als nur eine geistliche Wellnesskur, so ein christlicher Spa-Bereich, in dem ich mir von Gott guttun lasse. Also selbst davon sind unsere Gottesdienste ja oft weit entfernt, dass wir wirklich denken, oh, es hat uns richtig gut getan. Manchmal werden fromme Veranstaltungen ja auch eher zum Pflichtgefühl. Da muss ich ja hin. Wer geht denn da sonst hin heute Abend? Gottesdienst oder auch Bibellesen sollen aber eben kein Selbstzweck sein, sondern sie sollen uns stärken, damit wir unseren Glauben umsetzen und weitergeben können. Wir können noch so viel Bibel lesen, wir können noch so viel stille Zeit halten oder kluge Predigten hören. Wenn das sich nicht auswirkt auf die Art, wie ich meine Mitmenschen sehe oder wie ich mit ihnen umgehe, wenn das keine Wirkung hat, dann ist da eine Baustelle, an der dringend gearbeitet werden muss. Dann steht unsere Hütte auf ziemlich losem Grund. Es ist also kein Wunder, wenn am Ende der Verklärungsgeschichte Jesus überhaupt nicht auf Petrus' Wunsch eingeht. Der reagiert gar nicht darauf. Nicht den Moment am Gipfel des Berges festhalten. Darum geht es nicht. Sondern es geht wieder zurück in den Alltag. Nach dem Hochgefühl auf dem Berg geht es bergab. Also erstmal bildlich die Wanderung zurück. Aber auch sonst oft geht es nach Hochgefühlen erstmal so ein bisschen bergab. Das kann nicht immer oben bleiben. Das gehört zu unserem Leben, aber auch zum Glauben dazu. Jesus hält diesen heiligen Moment nicht fest, aber er ermöglicht ihn seinen Jüngern, damit sie gestärkt werden und damit sie den Schwierigkeiten des Alltags begegnen können. Und als die drei Jünger und Jesus zurückkommen zum Rest der Jünger, also vom Berg runter wieder ins Tal, da landen sie mitten in einem Konflikt. Und ich fange an, den Predigttext zu lesen. Ich lese in den Abschnitten und der steht in Markus 9 und wir fangen mit den Versen 14 bis 22 an. Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle und liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie: Was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete: Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir. Der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn zu Boden. Und er hat Schaum vorm Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen, und sie konnten's nicht. Er antwortete ihnen aber und sprach: O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn hin und her, und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater: Wie lange ist es, dass ihm das widerfährt? Er sprach: Von Kind auf. Und oft hatte er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas tun kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Ich habe jetzt vergessen, weiterzuklicken, aber Kai hat geschaltet. Vielen Dank dafür. Und was ich auch vergessen habe, wir haben seit einiger Zeit ja immer so Fragenzettel unter einigen Stühlen liegen. Also wenn ihr Fragen hinterher zur Predigt habt, könnt ihr da gerne eure Frage draufschreiben und hinten in die Kiste reinwerfen. Zurück zum Bibeltext und herzlich willkommen zurück im Alltag und auf dem Boden der Tatsachen. Gerade noch das Highlight auf dem Berg der Verklärung, ein Erlebnis, das den drei Jüngern niemand und auch keine schwierige Lebenssituation mehr nehmen kann, in dem sie aber nicht verharren sollten. Also zurück vom Berg und jetzt mitten hinein in den Konflikt. Ob der Streit sich an diesem Mann und seinem kranken Sohn entzündet hat, das wird hier nicht so ganz klar. Vielleicht waren es auch mehrere Schwierigkeiten, die zusammenkamen. Klar ist, das ist ein Mann, der sich sehnlichst Hilfe wünscht. Gar nicht für sich, sondern für sein Kind. Ein unreiner Geist, heißt es im Bibeltext. Die Beschreibung, was der Junge erleidet, legt eine Epilepsieerkrankung oder etwas Ähnliches nahe. Es ist auf jeden Fall unkontrollierbar und gefährlich. Die Jünger haben anscheinend schon versucht, den Jungen gesund zu machen. Sie hatten schon Erfahrungen mit Heilungen gesammelt. Davon können wir einige Kapitel vorher lesen. Aber irgendwie funktioniert das hier nicht. Sie merken, wir glauben an Gott, wir vertrauen auf seine Kraft und dass er durch uns wirkt. Wir sind bereit, unsere Gaben zu seiner Ehre einzusetzen und zum Wohle unserer Mitmenschen. Aber manchmal reicht das nicht. Manchmal funktioniert das nicht. Wir können noch so gut planen und das Beste erwarten. Manchmal haben wir es einfach nicht in der Hand. Es kommen Dinge dazwischen und man fragt sich, was ist da schiefgelaufen? Die Veranstaltung, die wir als so segensreich empfanden, war schlecht besucht. Die Erkenntnisse, die man hatte, die einen so bewegt haben, werden von anderen gar nicht erkannt oder ganz anders empfunden. Man hat den Eindruck, alle wollen das Gleiche und ziehen an einem Strang. Aber aus irgendeinem unerfindlichen Grund ziehen alle in unterschiedliche Richtungen. Was so hilfreich für die Gemeindearbeit und die Ausrichtung auf Gott sein sollte, sorgt für Missverständnisse und Missstimmungen. Nach einem klärenden Gespräch, das man so hilfreich fand, stellt man fest, dass sich irgendwie doch überhaupt nichts geklärt hat. Man hat sich durchgerungen, jemanden um Vergebung zu bitten, aber die Person sieht das überhaupt nicht ein. Die tolle Idee, die man für Wachstum der Gemeinschaft hatte, die dafür sorgen könnte, die steht im Raum. Viele Ideen, aber es fehlen die Mitarbeiter. Und außerdem ist da das Gefühl, dass andere gar kein Gemeindewachstum wollen. Das wäre ja mit Veränderung verbunden. Oder du hast dir doch so viel vorgenommen, Gott näher zu kommen, vielleicht gerade am Jahreswechsel, dir mehr Zeit für ihn zu nehmen. Und irgendwie hast du nach kurzer Zeit das Gefühl, als würdest du ihn weniger als je erkennen. Was ist nur schiefgelaufen? Diese Frage werden sich die Jünger gestellt haben in dieser Situation. Jesu erste Reaktion auf den Bericht des Vaters und auf das Scheitern der Jünger klingt verzweifelt. Und lässt verzweifeln. Ihr Ungläubigen, wie lange soll ich euch noch ertragen? Schöne Worte, die Jesus da sagt. Und ehrlich gesagt wird mir der Sinn nicht ganz klar. Wen meint er hier eigentlich? Meint Jesus den Vater? Der schien doch festzustehen im Glauben. Er schien doch zu glauben, dass die Jünger und Jesus ihm helfen können. Meint Jesus die Jünger? So nach dem Motto, wenn ihr richtig geglaubt hättet oder wenn ihr vielleicht noch ein bisschen mehr geglaubt hättet, dann hättet ihr den Jungen heilen können? Einige Sätze später scheint Jesus diese Aussage noch zu verstärken. Aber ich finde, das würde nicht zum weiteren Verlauf der Geschichte passen, wenn er es so meinen würde. Ich werde da später nochmal drauf eingehen. Oder sind vielleicht die Schriftgelehrten gemeint, von denen hier die Rede ist? Die hatten sich mit den Jüngern vorher gestritten. Sicher sind die auch gemeint. Über sie hatte Jesus sich schon früher aufgeregt, weil sie immer wieder Zeichen und Wunder von ihm forderten, damit er seine Autorität damit beweise. Man kann sich ihre hämische Reaktion auch vorstellen. Nachdem die Heilungsversuche der Jünger fehlgeschlagen waren, warteten sie vielleicht voller Vorfreude darauf, dass auch Jesus jetzt scheitern würde. Ich vermute, Jesus meinte hier alle, die anwesend waren. Und auch uns. Die meisten Christen kennen Zeiten und Situationen, in denen Glauben schwerfällt. In denen man irgendwie nicht so richtig glauben kann. Oder in denen der Glaube keine Auswirkungen auf unser Leben hat. Für Jesus mündet Glaube immer in Nachfolge und die hat immer positive Wirkungen, verändert Menschen, motiviert sie, setzt sie in Bewegung. Ich vermute, dass Jesus hier eigentlich gar keinen Vorwurf machen will mit diesem ihr Ungläubigen. auch wenn das in unseren Ohren vielleicht so klingt. Weder den Jüngern will er einen Vorwurf machen, noch uns. Sondern ich glaube, er empfindet echtes Bedauern darüber, dass es uns oft so schwer fällt, ihm zu glauben. Er leidet darunter, also nicht unter uns, sondern mit uns. Ich erinnere mich an ein befreundetes Paar in der Zeit, als sie noch nicht so lange zusammen waren. Während er überzeugt war, seine Traumfrau gefunden zu haben, mit der er sein Leben verbringen wollte, hatte sie, nach anfänglicher Euphorie, immer wieder Zweifel, ob das denn das Richtige ist. Es war eine ganz schöne Geduldsprobe für beide, bis sie sich wirklich auf diese Beziehung einlassen konnten. Wie gut, dass er geduldig und hartnäckig geblieben ist und ja, sich nicht verwirren lassen hat von diesen Fragen, von diesen Zweifeln. Und wie nervzerreißend muss das manchmal gewesen sein, aber für beide auch wieder. So ähnlich stelle ich mir das mit Jesus vor oder für Jesus. Er bietet uns Menschen seine Liebe an und immer wieder nimmt er unsere Zweifel wahr, unseren Unglauben, merkt, dass wir ihn aus dem Blick verlieren. Ich glaube nicht, dass er uns einen Vorwurf daraus macht, aber er sieht, wie schwer es uns manchmal fällt, wie schwer wir es uns vielleicht manchmal selbst machen. Und das lässt ihn nicht kalt. Aber umso größer ist seine Liebe zu uns. Und er ruft uns zu sich, so wie er später in der Geschichte auch den Jungen zu sich ruft, um sich mit ihm zu beschäftigen und um ihn zu heilen. Der Vater des kranken Sohnes hat noch eine letzte Hoffnung. Als Jesus fragt, was los ist, erzählt er ihm noch mehr von der leidvollen Geschichte seines Sohnes. Was für ein schwieriges Leben, was für ein Betreuungsaufwand auch für dieses Kind. Wahrscheinlich musste rund um die Uhr jemand auf ihn aufpassen. Man wusste ja nie, wann der nächste Anfall käme. Es gab keine Medikamente, keine Pflegeeinrichtung, keine schützende Kleidung, wie sie vielleicht es heute geben würde. Welche Angst müssen die Eltern um das Kind gehabt haben? Wenn du etwas tun kannst, dann hab Erbarmen, so sagt der Vater, bittet Jesus inständig. Wir lesen weiter. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Es klingt fast so ein bisschen, als würde sich Jesus lustig machen über diesen Mann, finde ich. Du sagst, wenn du kannst. Was für eine Frage. Natürlich kann ich. Wie kannst du das in Frage stellen? Und er unterstreicht noch einmal seine Worte vom Glauben bzw. Unglauben. Alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Ja, da haben die Jünger wohl doch nicht genug geglaubt. Sonst wäre die Heilung gelungen. Oder der Vater, hatte er doch ein wenig Zweifel? Also seine Bitte kommt ja auch so ein bisschen vorsichtig, so ein bisschen relativierend bringt er die ja vor. Selbst schuld, hätte er mal richtig geglaubt, dann wäre sein Kind gesund geworden. Ich glaube, wenn man versucht, das so zu erklären, dann ist das eine ganz gefährliche Fehlinterpretation, die schon vielen Menschen unglaubliches Leid zugefügt hat. Eine Aussage, die unglaubliche Unsicherheit und Selbstzweifel erzeugen kann. Aber ich glaube doch. Ich traue Gott das doch zu. Wie kann ich denn noch mehr glauben, noch fester? Muss ich noch mehr Bibel lesen? Noch weniger Fehler machen? Muss ich mich vielleicht noch öfter beim Putzen des Gemeinschaftshauses einbringen, damit mein Glaube oder meine Werke reichen? Wann glaube ich denn genug, damit alles möglich ist? Als ob wir wie Gott wären, wenn wir nur fest genug glauben. Die Vorstellung hat schon im Paradies und beim Turmbau zu Babel die Menschen zum Scheitern gebracht. Und andersherum, als ob Gott auf unseren Glauben angewiesen wäre, damit er handeln kann. Im Gegenteil, Gott handelt auch durch Menschen, die überhaupt nicht an ihn glauben. Unser Glaube ist keine Wundermedizin oder keine Wunderwaffe, die wir einsetzen können, wenn wir Lust dazu haben oder wenn wir es wichtig finden. Jesu Aussage an dieser Stelle muss meiner Meinung nach einen anderen Sinn gehabt haben. Manche Theologen meinen, dass Jesus sich selbst meint mit dem, der da glaubt. Also er, Jesus, ist der einzige Mensch, der einen 100% unerschütterlichen Glauben hat. Und ihm, dem, der vollkommen glaubt, ihm ist alles möglich. Das wäre eine schlüssige Antwort auf die Vorbehalte des Vaters. Also Vater sagt ja, wenn du kannst, und dann sagt Jesus, dem, der da glaubt, also mir, Jesus, ist alles möglich. Aber ich finde, irgendwie wäre das auch ziemlich verklausuliert formuliert. Wobei Jesus das manchmal auch gerne macht, so Erklärungen, die so ein bisschen geheimnisvoll klingen. Aber ich glaube, dass es eigentlich auf den nächsten Satz ankommt. Dass der wichtige Punkt, das Entscheidende dieser Geschichte in dem Vers steht, der für das nächste Jahr die Jahreslosung sein wird, der uns durch das Jahr begleiten wird, hoffentlich begleiten wird und hoffentlich immer mal wieder auch zum Denken anregen wird und den wir uns immer wieder vor Augen malen. Sogleich schrie der Vater des Kindes: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Was erstmal wie ein Widerspruch klingt, ist die tiefe Erkenntnis dieses Mannes. Ich kann das nicht. Ich bin angewiesen auf deine Hilfe, Jesus. Was ich tun kann, will ich tun. Ich glaube. Aber das sind die Zweifel. Das sind die Fragen. Da ist meine Schwäche. Das sind die Dinge, die mich ablenken. Das sind die Erfahrungen, die mir einflüstern wollen, dass es Gott nicht gibt. Dass du, Jesus, nicht alle Macht im Himmel und auf Erden hast. Das sind die Stimmen, die mir sagen, dass ich nicht gut genug bin, dass meine Sünde mich von Gott weggebracht hat und ich und keine andere Kraft das wieder gut machen kann. Das sind die Menschen, die mir einreden, dass ich einen falschen Glauben habe. Oder die mich mit ihrem falschen Glauben, also in meinen Augen falschen Glauben, von Gott wegbringen wollen. Da ist meine Krankheit, die mir das Gefühl gibt, von Gott verlassen zu sein. Das sind die Entscheidungen, die getroffen werden müssen, vor denen ich Angst habe oder die mich überfordern. Da ist mein Grübeln, mein verzweifeltes Suchen nach dem richtigen Weg. Was ist richtig, schwarz oder weiß? Dabei liebt Gott doch Farben. Er geht viele Wege mit uns. Und Gott liebt sogar manchmal Umwege, weil der Weg mit ihm schon der Anfang vom Ziel ist. Der Vater in der Geschichte erkennt: Ohne Jesus bin ich überfordert hier in der Situation. Ich glaube, ich bin offen für dich, ich hoffe, aber irgendwie kann ich es doch nicht so ganz glauben. Da ist auch mein Unglaube und der ist manchmal stärker als mein Glaube. Hilf meinem Unglauben oder besser formuliert, anders formuliert, hilf mir mit meinem Unglauben. Hilf mir über diese Mauer, die ich alleine nicht überwinden kann. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und der Mann sagt das nicht so ruhig und sachlich, wie ich es gerade getan habe. Er sagt es laut, vielleicht voller Überzeugung, vielleicht um seine eigene Angst, seinen Unglauben einzuschüchtern, vielleicht voller Verzweiflung in der Not eines Ertrinkenden oder andersrum voller Zuversicht. Im Bibeltext steht, er schreit: Ich glaube, hilf meinem Unglauben! Und ich bin mir sicher, wenn Jesus so einen Schrei hört, wird nicht diese Stille da sein, die gerade hier im Raum war. Er wird handeln. Übrigens auch, wenn wir nicht so schreien. Also Jesus hört unterschiedliche Lautstärken. Wenn wir Jesus sagen, ich bin auf dich angewiesen, dann wird er eingreifen. Vielleicht anders, als wir denken. Vielleicht in einer anderen Geschwindigkeit als erwartet. Aber Gott kommt spätestens pünktlich. Es fällt uns oft nicht leicht zu sagen, ich kann das nicht alleine. Viele von uns haben Mühe, um Hilfe zu bitten. Wer etwas nicht schafft, gilt als schwach. Aber so tickt Gott nicht. Gott selbst ist auf Hilfe angelegt. Deshalb ist Gott auch drei Personen in einer. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Gemeinschaft, gegenseitige Hilfe. Bei Gott haben es Perfektionisten schwer, die alles alleine richtig machen wollen. Die ihren Glauben perfekt leben wollen. Die versuchen, von der Vermeidung von Fehlern zu leben, statt von der Vergebung. Also sie haben es nicht deswegen bei Gott schwer, weil er sagt, dich lasse ich jetzt aber zappeln, sondern weil es schwer ist, das zu realisieren. Alles richtig machen, das können wir gar nicht. Wir sind auf Gott angewiesen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ein Eingeständnis, das uns befreien wird vom krampfhaften Versuch, genug zu glauben. Ein Eingeständnis, das uns heil machen wird, das uns direkt in Gottes liebenden, tröstenden Arm wirft. In die Arme des Vaters, der für uns ist und der für uns kämpft und der uns aufrichten will. Als nun Jesus sah, dass die Menge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn heftig hin und her und fuhr aus. Und er lag wie tot, sodass alle sagten, er ist tot. Jesus aber ergriff seine Hand und richtete ihn auf. Und er stand auf. Das bisschen Glaube, das der Vater mitbrachte, und das Eingestehen seiner Schwäche, seines Zweifels, seines Unglaubens und seiner Hilfsbedürftigkeit hat ihn direkt in Jesu heilsamen Einflussbereich gestellt. Das ist es, worauf es ankommt. Das wünsche ich uns mit dieser Jahreslosung für das nächste Jahr, dass wir den Mut haben, Gott unsere Schwäche zu bringen und ihn bei dem helfen zu lassen, was wir selbst nicht schaffen. Und als er ins Haus kam, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach, diese Art kann durch nichts ausgefahren werden als durch Beten. Beten. Mit Gott im Gespräch sein. Uns seinem Einfluss aussetzen, ganz bewusst. Ihm sagen, was uns bewegt und hinhören auf das, was er in uns auslöst. Einzugestehen, dass unser Tun begrenzt ist, dass sein Tun aber Grenzen sprengt. Anscheinend hatten die Jünger das vergessen. Sie hatten sich anscheinend auf sich selbst verlassen. Sie hatten ja gesehen, dass sie Menschen heilen konnten. Dann wollen wir den Jungen jetzt mal gesund machen. Sie wurden hochmütig. Gott hat uns wunderbar gemacht, jeden Einzelnen von uns. Auch wenn du das von dir vielleicht selbst nicht glaubst, er kann etwas mit dir anfangen. Auch wenn du vielleicht gerade nicht so richtig weißt, was. Aber es ist immer er selbst, der das Ganze komplett machen will. Denn ohne mich, so sagt Jesus, könnt ihr nichts tun. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ein Vers, der uns hoffentlich im nächsten Jahr immer wieder begleiten wird. Und wir nehmen uns jetzt ein wenig Zeit, um uns nochmal jeder für sich Gedanken zu machen. Wo habe ich es im vergangenen Jahr erlebt, dass mein Unglaube groß geworden ist? dass mich Zweifel von Gott weggebracht haben, dass ich vielleicht hochmütig wurde und ihn vergessen habe. Wo hätte es mir und anderen besser getan, wenn ich mich auf ihn verlassen hätte, statt auf mich? Wo hätte ich besser gesagt, ich glaube, aber ich schaffe es irgendwie nicht, hilf meinem Unglauben? Und lasst uns aufs kommende Jahr schauen, das bald beginnt. Wo möchte ich mehr als bisher mich auf ihn verlassen, mich seinem Einfluss aussetzen, ihm eingestehen, ich schaffe es nicht alleine, ich wünsche mir deine Hilfe, ich brauche dich. Weißt du vielleicht von Entscheidungen, die anstehen und die du nicht ohne ihn treffen willst? Gibt es Veränderungen, bei denen du sagst, ich bin mir unsicher, hilf meiner Unsicherheit und meinem Unglauben? Dann nutzt gleich die wenigen Minuten, die wir uns Zeit nehmen dafür und rede mit Gott darüber. Bring ihm deinen Glauben und deinen Unglauben, deine Hoffnung und deine Hoffnungslosigkeit. Und verlass dich darauf, dass er es im neuen Jahr gut mit dir meint. Ihm sind alle Dinge möglich. Wir nehmen uns ein wenig Zeit für ein stilles Gespräch mit Gott und Matthias Gwinner und Andreas Asmussen werden uns diese Zeit ein bisschen musikalisch untermalen. Vielen Dank dafür. Nein, Andreas kommt später dazu. Entschuldigung, Matthias. Herr, wir wollen dir danken, dass du unser liebender Vater bist. Wir bitten dich für das kommende neue Jahr, dass du uns hilfst, das zu entdecken, was du in uns hineingelegt hast und was du uns vor die Füße legst. Dass du uns den Mut gibst, vor dir zu bekennen, dass wir auf dich angewiesen sind. Und dass du uns die Hoffnung des Vaters aus dem Bibeltext gibst, der alles auf dich setzt. Herr, wir glauben. Hilf unserem Unglauben. Wohin sonst sollten wir damit gehen, wenn nicht zu dir? Amen. Wohin sonst? Das Lied wollen wir zusammen singen.